Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind schon einige Male hier gewesen, aber für die, die uns nicht kennen, Toni und ich sind von Life Unlimited Church in Neu-Ulm. Also unsere Gemeinde heißt Life Unlimited. Euer Jahresmotto ist unser Gemeindemotto. Nach Johannes 10,10, weil wir glauben, dass Jesus für uns überfließendes Leben bereit hat. Und wir wollen alles nehmen, was er für uns bereitet hat, wofür er bezahlt hat. Das ist unser Motto, das ist unsere Vision. Dafür leben wir, dafür dienen wir Jesus, dafür sind wir im Dienst, dass die Menschen das erleben, was Jesus für sie erkauft hat. Dass wir das erleben, dass ihr das erlebt. Und wir haben uns riesig gefreut, wieder zu kommen. Vielen Dank, Pastor Bernd und Iris, für die Einladung, für euer Vertrauen, das ihr habt zu uns und ja, dass ihr uns immer wieder so herzlich empfangt. Meine Predigt heute ist jetzt nicht spezifisch über Heilung, sondern über gesund sein, gesund bleiben. Also es ist eine Gesundheitspredigt. Der Titel meiner Predigt heißt Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also mens sana in corpore sano, für die, die gern das Lateinisch hören. Wir glauben an Ganzheitlichkeit. Jesus ist gekommen, um uns ganzheitlich zu retten, Geist, Seele und Leib. Und darum geht es heute in dieser Predigt ein bisschen hauptsächlich. Es geht darum, täglich in Gesundheit zu leben, also täglich. Was tun wir täglich? Und zwar mit unserem Geist, mit unserer Seele und mit unserem Leib. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen zum Anfang. Da war ein altes Ehepaar, 80-jährig, und die sind bei einem Autounfall gestorben. Also beide starben in bester Gesundheit, weil die Frau penetrant immer auf gesunde Ernährung geachtet hat. Also sie haben immer Körner gegessen, Rohkost, Reiswaffeln, fettfrei, zuckerfrei, kalorienarm, einfach gesund gelebt. Dann empfängt sie Petrus an der Himmelstür und er führt sie im Himmel herum und zeigt ihnen alles, was es hier so gibt und was man hier genießen kann. Also der Wellnessbereich, der Sportbereich, der Unterhaltungsbereich, die Konzerte und schließlich kommen sie zum Essensbereich. Und da gibt es alles. Pasta, Pommes, Steak, gebratene Hähnchen, gegrillten Fisch, Eis, Schokoladenmus, was habe ich noch vergessen? Kuchen, Torten, alles, was das Herz begehrt. Die beiden schauen sich so um und dann sagt der Mann, ja, Petrus, wo ist denn der Gesundheitsbereich? Ja, was für ein Gesundheitsbereich? Ja, da, wo die Körner sind, zuckerfrei, fettfrei, Rohkost und so weiter. Und Petrus sagt, das gibt es hier im Himmel nicht. Hier kannst du essen, was du willst und du wirst nie krank davon und du wirst nie fettleibig davon. Da bekommt der Mann einen Wutanfall und Petrus und seine Frau, die können ihn kaum noch besänftigen. Aber irgendwann finden sie aus ihm heraus, was ist denn los, was ist denn los? Und der Mann sagt zu deiner Frau, daran bist du schuld. Hätten wir nicht jahrzehntelang diese doofe Diät gehabt, könnten wir schon vor 20 Jahren hier sein. Nun, meine Predigt heute ist nicht eine Predigt über gesunde Ernährung, aber mein Diättipp kommt dann später noch. Es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, das muss ich mir nicht antun. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Also diese Nachbarn, das halte ich nicht mehr aus, ich ziehe um. Oder ich suche mir einen anderen Job. Hier werde ich nur gemobbt. Oder hier werde ich zu wenig bezahlt oder nicht geschätzt oder was auch immer. Oder ich suche mir neue Freunde. Oder die Gemeinde hier, suche mir eine neue Gemeinde. Wir können vielem entfliehen. Aber weißt du, deinem Körper kannst du nicht entfliehen. Solange du lebst, wirst du diesen Körper haben. Und wie du ihn behandelst, hat Einfluss auf dein ganzes Leben. Es hat Einfluss auf deinen Geist, es hat Einfluss auf deine Seele und es hat Einfluss auf deine Gesundheit. Und wir könnten auch sagen, dein Lebensstil heute bestimmt deine Lebensqualität und deine Lebensquantität. Also wie gut du lebst und wie lange du lebst. Wir wollen heute uns mal anschauen, was sagt denn die Bibel über einen gesunden Lebensstil? Einige von euch werden schon ganz nervös, ich sehe es, ihr denkt jetzt, aha, Sport machen, Diät machen. Bleib einfach relaxed. Hat bestimmt was für dich dabei. Mein erster Punkt, lebe von innen heraus. Lebe von innen heraus. In Sprüche 4, Vers 20 bis 22, da heißt es, mein Sohn, hör mir gut zu. Achte auf meine Worte. Präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Also Gottes Wort ist dein Leben und Gottes Wort erhält deine Gesundheit. Wenn ich die Bibel lese, meistens am Morgen, dann immer wenn ich die Bibel aufschlage, dann sage ich, danke Herr, dein Wort ist Leben für mich und Gesundheit für meinen ganzen Leib. Wenn ich die Bibel lese, dann vertraue ich, dass das Wort Gottes Gesundheit meinem Leib bringt und meiner Seele bringt. Das ist mein tägliches Bekenntnis, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage. Ich sage es immer auf Englisch, weil das klingt für mich besser. Your word is life to me and health and medicine to all my flesh. Gesundheit, Medizin, Leben für meinen ganzen Leib, für mein ganzes Leben. Also Bibellesen ist keine religiöse Pflicht. Ich muss ja die Bibel lesen, weil ich Christ bin. Sondern wenn ich die Bibel lese, dann lebe ich von innen heraus. Also ich nähre meinen Geist. Wiedergeborene Christen haben göttliches Leben in sich, Zoe. Also wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann hast du dieses göttliche Leben in dir, dieses Zoe-Leben. Und wenn du deinen Geist mit dem Wort Gottes füllst, dann füllst du ihn mit Gesundheit und mit Leben. Ist nicht mal so wichtig, dass du immer alles verstehst, weil das Wort Gottes bewirkt Leben. Irgendwann wirst du gewisse Dinge verstehen, andere verstehe ich bis heute noch nicht, aber ich weiß, dass das Wort Gottes meinen Geist füttert, dass ich von innen heraus leben kann. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich weiß auch, dass das Wort Gottes meine Seele reinigt. Das sind so viele Dinge, mit denen wir ausgesetzt sind, mit denen wir uns vielleicht auch bewusst füttern, die nicht unbedingt gut sind für unsere Seele. Aber wenn ich das Wort Gottes lese, sagt die Bibel, es ist ein Wasserbad. Es reinigt meine Seele. Und ein starker Geist und eine gesunde Seele bewirken einen gesunden Körper. Amen. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig. Also es ist auch nicht einfach, ich lese halt das Wort, sondern es ist lebendig. Ein Lehrer hat mal gesagt, wenn es für dich nicht real ist oder nicht neu ist, ist es nicht lebendig. Weißt du, oft hören wir eine Predigt oder eine Lehre oder lesen wir was und sagen, weiß ich eigentlich schon. Es geht nicht darum, was wir wissen, es geht darum, was in uns lebt und was in uns wirkt. Und was in uns Veränderung bewirkt. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Wenn du nächstes Mal die Bibel aufschlägst, die Bibel liest, dann wisse, Gottes Wort ist eine wirkende Macht. Ja, was wirkt sie denn? Das lesen wir gleich weiter. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet und die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Also Wort Gottes aufnehmen, Wort Gottes meditieren, Wort Gottes aussprechen. Wenn wir das tun, dann trennt das Wahrheit und Lüge. Also das Wort Gottes hält über die Gedanken unseres Herzens Gericht. Das Wort zeigt dir, das ist richtig, das ist nicht richtig. Tu das, weil das ist nicht der richtige Weg. Es reinigt deine Seele und es gibt dir eine klare Sicht. Wer braucht klare Sicht von euch? Ich glaube, in der heutigen Zeit mehr denn je. Wir brauchen klare Sicht und wir brauchen Kraft für unseren Körper. Also Wort Gottes lesen ist so, wie wenn wir täglich Vitamine schlucken. Täglich eine Dosis Wort Gottes zu dir nehmen. Also der Geist muss genährt werden mit dem gesamten Wort Gottes. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Deshalb lies täglich deine Bibel, meditiere darüber, setze es in die Tat um. Das stärkt deinen Geist. Dann unser nächster Punkt. Wir sprechen davon, wie wir gesund sind, gesund bleiben können, gesund werden können. Lebensfreude. Lebensfreude fördert die Gesundheit. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz erhält einen bei guter Gesundheit, aber ein niedergeschlagenes Gemüt zehrt die Kräfte auf. Die gute Nachricht sagt, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Weißt du, wenn jemand krank ist, dann ist es nicht das Beste, wenn er stundenlang und immer wieder über seine Krankheit meditiert oder wenn du jemanden besuchst, der krank ist, wenn er seine Krankheitsgeschichte immer und immer und immer wieder wiederholt, sondern bring Fröhlichkeit. Bring Fröhlichkeit in diese Situation. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Warst du schon mal mutlos? Fühlt sich das so an? Hab keine Kraft? Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht, aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. Darf ich mich als Christ des Lebens freuen? Soll ich Freude am Leben haben? Ja, wenn nicht wir, wer dann? Wenn wir uns nicht mehr freuen können, die wir die lebendige Hoffnung haben, wer soll sich dann noch freuen in dieser dunklen Welt? Doch Paulus sagt uns, er befiehlt uns sogar, uns zu freuen. In Philipper 4, Vers 4, ihr kennt alle diesen Vers. Philipper 4, Vers 4, hier sagt Paulus, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ist das Grund zur Freude? In allen Umständen, ich freue mich, dass ich mit dir verbunden bin, Herr Jesus. So oft danke ich Gott, dass ich nicht ohne ihn leben muss. Und dass wir danken Gott so oft, fast jeden Tag, dass wir Jesus so früh in unserem Leben kennenlernen durften. Manche Menschen denken ja, ich warte so lange wie möglich und genieße das Leben, bis ich dann Jesus annehme. Aber das, was die haben, ist doch kein Leben im Überfluss. Das Leben im Überfluss fängt doch erst da an, wo wir Jesus annehmen. Da kommt dieses überfließende, gute Leben auf uns, das Gott für uns bereitet hat. Also Paulus sagt, dass ihr freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Sag mal, ich freue mich. Ich freue mich im Herrn. Amen. Oder freuen wir uns nur, wenn die Sonne scheint? Also wir haben gerade gesehen, bei euch hat es auch ein bisschen Nebel, vielleicht weniger als bei uns, aber wir leben an der Donau und da sieht man manchmal die Sonne von November bis März nicht mehr. Ich übertreibe, aber wenn wir uns über das schöne Wetter freuen oder nur freuen, wenn das Wetter schön ist, dann haben wir schwer im Winter. Aber wir freuen uns, weil wir mit dem Herrn verbunden sind, ob die Sonne scheint oder nicht. Ob wir Urlaub haben oder nicht. Ja, wir können uns freuen an Urlaub, wir können uns freuen, wenn wir eine Beförderung bekommen oder wenn das Bankkonto auf Plus ist oder wenn das Konto steigt und steigt und steigt und steigt. Halleluja, natürlich freuen wir uns darüber. Aber Paulus sagt, was immer auch geschieht. Also auch wenn die Umstände nicht so rosig aussehen, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Also er war nicht im Wellnessurlaub und hat gesagt, hey Leute, mir geht so gut hier, ich sage euch einfach, freut euch doch auch mal ein bisschen. Nein, er war im Gefängnis und er schreibt diesen Brief und sagt, freut euch. Das ist der Brief der Freude. Es ist eine Aufforderung, dass wir uns entscheiden, uns zu freuen. Wir können uns entscheiden, auch wenn Umstände so oder so aussehen, dann entscheiden wir uns. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich entscheide mich, mich zu freuen, weil Freude ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist lebt in dir, die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen und die Frucht des Geistes ist die Frucht der Liebe. Und all diese Facetten, Freude, Friede, Geduld und so weiter, das sind Facetten der Liebe, die schon in dir sind. Also du kannst nicht sagen, ich habe keine Freude oder ich habe keine Freude in mir, weil wenn du Jesus angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir und Freude ist schon da. Jetzt musst du sie aktivieren und diese Frucht wachsen lassen. Und wie wächst diese Frucht? Indem wir uns entscheiden. Ich freue mich im Herrn. Ich freue mich, weil ich mit dem Herrn verbunden bin. Ich freue mich, weil Gott für mich sorgt. Ich freue mich, weil Gott hier ist. Ich freue mich an meinem Retter. Die Bibel sagt auch, stell mir die Freude meiner Errettung wieder her. Freu dich, dass du errettet bist. Wenn du nicht weißt, wofür du danken sollst, dann fang mal hier an. Danke Gott, dass du errettet bist. Danke, dass er dein Herr ist. Danke dem Vater, dass er dein liebender Vater ist. Und sprich das aus und du wirst spüren, wie Freude kommt, wie diese Freude in dir aktiviert wird. Und lache. Lache, lache oft. Nutze Gelegenheiten zu lachen, weil Lachen fördert auch die Lebensfreude. Wann hast du zuletzt gelacht? Wer hat heute schon gelacht? Fast alle. Einige von euch haben bei der Eingangsgeschichte gelacht. Ja, Lachen fördert die Lebensfreude. Lerne zu lachen. Lache über dich selbst. Lerne über dich zu lachen, über deine Fehler zu lachen. Oder geh in eine Kleingruppe. Toni und ich hatten mal eine Zeit lang eine Kleingruppe für Ehepaare. Und da waren so 5, 6 Ehepaare zusammen. Und wir haben so viel gelacht in dieser Gruppe. Und weißt du, worüber wir gelacht haben? Jemand hat etwas erzählt. Weißt du, wenn ich, also ein Beispiel, wenn ich meinem Mann etwas erzählen will und ich bin noch nicht einmal bei der Einleitung und schon löst er mein Problem. Da hört mir gar nicht zu. Siehst, einige von euch lachen. Und so haben wir zusammen gelacht, weil jemand anders hat das auch schon erlebt. Aha, das ist nicht nur bei mir, dein Mann ist genauso. Oder ich bin jetzt die Frau, sage jetzt von unserer Seite, wenn jetzt Toni hier stehen würde, würde er etwas anderes erzählen. Und dann lachen wir über solche Situationen, die uns im Alltag fatal erscheinen, wo wir denken, das ist doch unmöglich. Er versteht mich nicht oder sie versteht mich nicht. Aber dann teilen wir das in der Kleingruppe und lachen drüber. Und das ist heilsam. Einfach, weil du drüber lachen kannst, aber auch, weil du spürst und erlebst, dass anderen geht das auch so. Ich bin mit 3 Schwestern aufgewachsen, wir sind alle im Alter ziemlich nahe. Und meine Eltern waren ziemlich jung, als sie uns hatten. Und unsere, ich würde mal sagen, der Erziehungsstil meiner Eltern war nicht perfekt. Vielleicht seid ihr Eltern hier, ihr habt eure Kinder perfekt erzogen. Oder vielleicht wurdest du perfekt erzogen. Aber bei uns war einiges nicht perfekt. Wie gesagt, meine Eltern waren ziemlich jung, manchmal auch überfordert mit 4 Mädchen. Vor allem als wir ins Teenageralter kamen, das war nicht immer ganz einfach für meine Eltern. Heute, wenn man zurückblickt, kann man vieles verstehen. Aber damals, wenn man mittendrin ist, dann war das manchmal schon unfair oder sehr, sehr grenzwertig. Und wenn wir als Schwestern zusammenkommen, was wir regelmäßig tun, also nicht sehr oft, aber regelmäßig, und meistens haben wir so Treffen, wo auch unsere Männer dabei sind, und wenn wir dann anfangen zu erzählen, oh, weißt du noch, wie unser Vater damals, dies oder jenes, also fatale Geschichten kann ich gar nicht erzählen, die heute vielleicht nicht mehr durchgehen würden beim Jugendamt. Aber solche Dinge haben wir erlebt. Und dann lachen wir drüber. Und dann können wir uns nicht mehr halten vor Lachen. Und unsere Männer denken, unsere Frauen sind wieder mal bekloppt. Also das, wir können da nicht mehr mit. So wie die über diese Dinge lachen, die sie erlebt haben. Aber weißt du, so verarbeiten wir unsere Kindheit. Keine von meiner Schwester und ich auch nicht. Wir haben nie eine Traumatherapie gemacht, um unsere Kindheit zu verarbeiten, sondern wir verarbeiten das, indem wir das erzählen und drüber lachen. Und natürlich, Gott gibt dir Verständnis. Also wenn du älter wirst und siehst, also Gott betet, Gott, zeig mir doch, wie meine Eltern das gemeint haben oder wie sie das gemacht haben. Zeig mir das von deiner Warte aus. Dann hast du sowieso einen anderen Blick. Dann bist du nicht mehr das Opfer. Also lache über Situationen, das ist heilsam. Ich sage nicht, wir brauchen keine Therapien, aber manchmal ist Lachen heilsamer als eine Therapie. Also wenn du deine Lebensfreude verloren hast, dann prüfe, woran das liegen kann. Ja, das Leben ist nicht immer schön, das Leben ist nicht immer fair, das Leben ist nicht immer angenehm. Ich habe mal so ein bisschen Lebensfreude gegoogelt und dann gab es da einen Philosoph, der lebte 300 Jahre vor Christus. Und der sagte, Furcht, Schmerz und Begierde müssen überwunden werden, um zur Lebensfreude zu kommen, zu gelangen. Furcht, Schmerz und Begierde. Also das sind Dinge, die uns die Lebensfreude rauben können. Furcht, Ängste, Schmerz, Begierde, Bitterkeit. Was mache ich denn, wenn ich diese Dinge in meinem Leben habe? Wenn du Ängste hast in deinem Leben, Furcht, schau der Furcht ins Gesicht. Identifiziere deine Ängste und bring sie ans Kreuz. Weil Jesus sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Furcht kommt nicht von Gott. Aber manchmal brauchen wir viel zu lange, bis wir erkennen, der Feind will uns wieder Furcht einflößen mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen Gedanken und dann müssen wir uns entscheiden und sagen, nein, ich nehme die Liebe Gottes, ich wandle im Glauben und ich nehme das, was Gottes Wort gesagt hat und nicht das, was der Feind mir einflüstern möchte, um mir Angst zu machen. Weil Furcht kann ganz real sein, aber wir können das identifizieren, wir können es ans Kreuz bringen und wir können Furcht überwinden. Oder auch Schmerz. Bring deinen Schmerz vor den Herrn, wenn du verletzt wurdest. Nicht anklagend, Herr, warum hast du, warum bist du, sondern sag, Herr, ich bin verletzt. Herr, das tut mir weh. Herr, die Menschen haben mir weh getan. Herr, die haben mich betrogen. Es tut mir weh, ich bringe diesen Schmerz vor dich. Und das heilsame Blut Jesus wird deinen Schmerz heilen. Er wird deine Seele heilen. Oder Groll, Bitterkeit ist noch eine Stufe weiter. Schmerz können wir ans Kreuz bringen, wenn wir es nicht tun, dann kann sich das in Groll, in Bitterkeit verwandeln. Leb ein Leben der Vergebung. Weil Bitterkeit, Groll, nicht vergeben, das ist Gift. Es ist Gift, das du schluckst, das du zulässt. Lass es nicht zu. Es raubt dir die Lebensfreude. Lass dir deine Lebensfreude nicht rauben. Nun, dieser Philosoph hat auch gesagt, Begierde. Begierde kann Lebensfreude rauben. Heute könnten wir auch FOMO sagen. Hat jemand schon mal gehört, FOMO? Fear of missing out. Auf Deutsch, Angst, etwas zu verpassen. Gerade mit den sozialen Medien ist das heute bei vielen Menschen, die darin sich ständig bewegen oder gefangen sind, sehr, sehr real. Wenn ich hier bin, dann habe ich Angst, dass da etwas Besseres läuft. Gehe ich dahin, dann könnte aber sein, dass da etwas Besseres läuft. Und wenn ich da bin, dann wäre wahrscheinlich das, wo ich am Anfang gewesen bin, das, was das Beste gewesen wäre. Und ich verpasse immer das Beste. Das kann sich wie eine Sucht entwickeln. Und das müllt dich zu. Du brauchst das nicht. Lebe selektiv. Lebe fokussiert. Was ist dein Fokus in deinem Leben? Gib dem deine Energie, deine Kraft, deine Zeit. Nicht alles, was angeboten wird, fördert die Lebensfreude. Also lerne, über Dinge zu lachen und lerne auch, über dich selbst zu lachen. Es ist einfacher im Leben, wenn man auch über sich lachen kann. Dann ein weiterer Punkt. Wir sprechen immer noch, wie können wir gesund sein, gesund bleiben, gesund werden. Eigene Wertschätzung. Gesundheit ist auch ein Resultat, wie du dich siehst und wie du über dich denkst. Gesundheit ist auch ein Resultat davon, wie du dich siehst und wie du über dich denkst. Oft denken wir ja, andere sollten mich wertschätzen. Also was ich alles tue, womit ich mich investiere, für wen ich immer da bin, und die sollten mich doch wertschätzen. Und vielleicht bekomme ich diese Wertschätzung nicht, die ich denke, ich hätte sie verdient. Oder wir sagen, oder wir denken, ich sollte andere wertschätzen. Natürlich ist das wahr. Wir wollen und sollen andere wertschätzen. Aber wie ist es denn mit deiner Wertschätzung gegenüber dir selbst? Heute war bei den Eindrücken dieses Thema auch da, wie wir über uns selbst denken. Wie steht es mit deiner Wertschätzung deiner selbst? Wertschätzt du dich? Oder schätzt du dich wert? Oder wie sagt man dem? Hast du Wertschätzung für dich? Wenn du deinen Wert nicht schätzt, wenn du deinen Wert nicht erkennst, dann suchst du ständig nach Anerkennung von außen. Und es wird nie genug sein. Wenn du deinen Wert nicht kennst, deinen Wert nicht schätzt, dann lebst du vielleicht ständig von irgendwelchen Likes. Ja, jetzt habe ich was gepostet, schon 5 Likes. 500 oder 5000 oder so und so viele Followers. Und dann fängst du an, deinen Wert von dem abhängig zu machen, wie viele Likes oder wie viele Followers du hast in den sozialen Medien. Und dann fängst du an, dich zu vergleichen. Und was passiert, wenn wir uns vergleichen? Meistens kommen wir schlechter weg. Vor allem mit diesen Tausenden von Vergleichsmöglichkeiten, die du hast bei YouTube. Weil diese Influencer, die sind ja alle so perfekt. Stimmt's? Du wirst immer der Verlierer sein. Also wie steht es mit deiner eigenen Wertschätzung? Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Gideon, ihr kennt die Geschichte. Gideon, also das Volk Israel wurde vom Feind immer wieder überfallen. Es ging ihnen nicht gut, sie hatten Angst, auch Gideon hatte Angst und er war im Weinkelter und hat da Getreide gedrescht. Und dann erscheint ihm ein Engel des Herrn und sagt, Gideon, du starker Kämpfer Gottes. Und Gideon denkt, erschrickt. Ich habe mich gerade versteckt, ich habe Angst, ich bin ein Feigling, wir sind alle Feiglinge. Die Feinde haben Übermacht und jetzt kommt ein Engel und sagt, du starker Kämpfer Gottes. Und dann sagt Gideon, ich zitiere euch, ich erzähle euch die Geschichte so, sagt der Herr, wie soll ich retten? Weil der Engel sagt, geh und rette dein Volk. Er sagt, wie soll ich das tun? Meine Sippe ist die geringste und ich bin der Kleinste in meiner Familie. So sieht Gideon sich. Meine Familie ist nichts, ich bin schon in dieser Familie, die nichts ist, bin ich auch noch der Kleinste. Also was habe ich schon für einen Wert? Aber Gideon lässt sich überzeugen. Er akzeptiert das, was Gott über ihn sagt. Er erkennt seinen Wert, indem er sich Gott als Werkzeug hingibt. und er führt das Volk in Sieg und in Freiheit. Weil er das angenommen hat, was Gott über ihn gesagt hat. Weil er dann in der Kraft gegangen ist, die Gott ihm gegeben hat. Mit Jesus können wir alles tun. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du musst deinen Wert nicht in dir selbst suchen, sondern in dem, wer du in Christus bist. Deshalb wisse, dass du für Gott wertvoll bist. Wisse, wer du in Christus bist. Und wisse, was du in Christus hast. Wer bist du denn in Christus? Sag mal mit mir, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Meisterstück. Ich bin wunderbar gemacht. Ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Und so könntest du weitermachen und weitermachen und weitermachen. Wir könnten jetzt auch weitermachen, bis ich von euch ein bisschen mehr Begeisterung höre. Aber ich würde euch empfehlen, macht das weiter heute Nachmittag, macht das weiter diese Woche und sagt, danke Herr, ich bin ein Kind Gottes. Du hast mich geliebt mit ewiger Liebe. Du hast einen teuren Preis für mich bezahlt. Steigere dich in was rein. Dann wird diese Erkenntnis in deinem Leben Gestalt annehmen. Und dann wirst du nicht mehr so leben, ich bin nichts, ich kann nichts, wer will mich schon, wer bin ich schon, dass ich dieses Werk tun kann, sondern sieh deinen Wert in deiner Identität in Christus. Weißt du, für dich wurde das größte Opfer aller Zeiten gebracht. Wenn das nicht wertvoll ist, schätzt du diesen Wert? Schätzt du den Wert, den dein Retter für dich hat? Danke ihm dafür täglich. Also bekenne das Überleben. Ich bin über dein Leben. Ich bin erkauft. Ich bin erlöst. Ich bin gerettet. Ich bin geliebt. Danke, Herr, dass du mich mit ewiger Liebe geliebt hast. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Und ich möchte diesen Plan leben, jeden Tag meines Lebens. Ich möchte dir Ehre bringen und ich werde dir Ehre bringen, weil du Wert in mich gelegt hast und weil du Wert in mir siehst. Wenn du deinen Wert in Christus erkannt hast, dann suchst du nicht mehr nach Anerkennung und Wertschätzung von außen. Wenn du deinen Wert in Christus erkannt hast, dann bist du die Person, die auf andere zugeht und ihnen Wertschätzung bringt, damit sie diesen Wert auch erkennen. Amen. Wollen wir das tun? Dann nächster Punkt, unser Körper. Gehe sorgsam mit deinem Körper um. In was für einer Wohnung oder in was für einem Haus möchtest du leben? Oder in was für einer Wohnung oder Haus lebst du? Wer möchte in einem herunterkommenden, schmutzigen, schimmligen, zerfallenen Haus leben? Niemand. Wollen wir nicht in einem schönen, angenehmen, gepflegten Haus leben? Ja. Der Heilige Geist genauso. In 1. Korinther 6, Vers 19, da lesen wir, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also unser Leib ist das Haus, in dem der Heilige Geist lebt. Wir haben mal an der Bibelschule, da, als wir in Tulsa waren, haben wir ein Ehepaar gekannt. Also die haben beide zusammen gesungen und die Frau war ziemlich gewichtig. Und hat sie gesagt, ich baue Gott einen großen Tempel. Okay, so kann man es auch sehen. Wie auch immer. Aber unser Leib ist der Tempel, in dem der Heilige Geist lebt. Und er möchte in einem starken, gesunden Haus leben. Also Gesundheit ist nicht dein Gott. Auch wenn uns die Welt das da draußen manchmal suggeriert, was wir alles tun müssen, um gesund zu sein, gesund zu bleiben. Man kann Gesundheit zu einem Götzen machen. Und es gibt viele Menschen, die das machen. Gesundheit ist nicht dein Gott. Aber Gott möchte Herr deiner Gesundheit sein. Weil deine Gesundheit bestimmt deine Lebensqualität und deine Lebensquantität. Es gibt ein Zitat, ich sage das auf Englisch, dann auf Deutsch. Auf Englisch reimt sich das so schön. Da heißt es, in der ersten Lebenshälfte, we spend our health to get wealth. Dann in der zweiten Lebenshälfte, we spend our wealth to get health. In der ersten Lebenshälfte ruinieren wir unsere Gesundheit für unsere Karriere oder um Reichtum zu erwerben. Wenn wir jung sind, dann denken wir, unsere Energie ist unlimited, grenzenlos. Wir können alles tun, wir können 18 Stunden arbeiten im Tag, wir brauchen keinen Urlaub, wir brauchen keinen Schlaf, wir brauchen dies nicht und jenes nicht. Und wir merken nicht, dass wir Raubbau begehen. Also wir ruinieren unsere Gesundheit für Karriere oder was auch immer. Und irgendwann kommt die Rechnung in der zweiten Lebenshälfte, wo man, ja, wir haben gute Krankenversicherungen, aber manchmal deckt das, was du gerade hast, deine Versicherung nicht. Und schon bist du ein paar hundert Euro los. Oder die Medikamente, die du brauchst, sind genau die Kasse dann nicht übernehmen will oder die Behandlung. Oder die meisten von euch haben vielleicht schon sowas erlebt. Ihr bräuchtet eine gewisse Therapie oder eine gewisse Medizin oder Kur oder was auch immer. Und dann heißt es ja, die Kasse übernimmt das aber nicht. Aber Gott möchte, dass wir gar nicht an diesen Punkt kommen. Weil er ist unser Heiler, er ist der, der unsere Gesundheit bewahrt. Aber wir haben unseren Teil beizutragen, nämlich verantwortungsvoll mit Geist, Seele und Leib umzugehen. Im Psalm 91 heißt es, Gott will uns mit einem langen Leben sättigen. Und sättigen heißt, gesund zu leben, mit Lebensfreude zu leben bis zum letzten Atemzug. Amen. Dafür hat Jesus bezahlt. Er hat einen teuren Preis bezahlt für Geist, Seele und Leib. Und dazu gehört Disziplin. Wer von euch mag das Wort Disziplin? Eigentlich wissen wir, es ist ein gutes Wort. Es ist gut, wenn wir diszipliniert sind, die Jünger Jesu, auf Englisch Disciples. Also wenn du ein Jünger Jesu bist, dann solltest du Disziplin lieben, weil wir ein Disciple Jesu sind, ein Nachfolger von Jesus. Bibel lesen, beten, Gottesdienst kommen, dienen und so weiter, alles braucht Disziplin. Ein ausgewogener Lebensstil erfordert Disziplin. Gesunde Ernährung erfordert Disziplin. Ausreichend Bewegung erfordert Disziplin. Genügend Schlaf, Disziplin. Mark Twain, der berühmte amerikanische Schriftsteller, hat einmal gesagt, die einzige Möglichkeit, deinen Körper gesund zu erhalten, ist zu essen, was dir nicht schmeckt, zu trinken, was du nicht magst und von dem noch riesige Mengen, und Dinge zu tun, Klammer Bewegung, die du überhaupt nicht tun willst. Nun, das ist ein bisschen eine negative Sicht auf das Ganze, aber einige finden sich vielleicht in dem wieder. Toni und ich, wir sind jetzt nicht so die Körneresser. Wir hatten vor Jahren und Jahren, als unsere Gemeinde noch ganz jung war, da hatten wir einen Gastprediger und der kam aus der Esoterik. Also der war ziemlich tief drin in Esoterik, der kam zu uns, wir haben mit ihm Evangelisation gemacht, ich glaube fast eine Woche, also so 4-5 Tage am Stück, und wir waren damals noch ganz jung als Gemeinde. Damals haben Gastprediger oft bei uns zu Hause gewohnt. Also der hat bei uns, war Gast bei uns. Und bevor er kam, hat er mir so eine Liste geschickt, was er alles isst. Also Körner und Reiswaffeln und dies gesund und jenes gesund und was ich für ihn kochen soll. Also er hat sehr, sehr viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt. Ich habe diese Sachen natürlich eingekauft und auch für ihn zubereitet, aber das war jetzt einfach nicht so nach unserem Geschmack. Also ich habe das für ihn gekocht und wir haben unser normales Essen gehabt mit Kartoffeln und Fleisch und Soße und Nudeln und so weiter. Am zweiten Tag, da hat er immer so rübergeguckt, kann ich nicht auch von dem essen, was ihr esst? Am dritten Tag genauso. Er ist dann wieder abgereist und wir sind dann auf den Reiswaffeln sitzen geblieben. Naja, jedem das Seine. Also wir sind nicht für Gesundheitswahn, sondern Work-Life, nicht in Gesundheitswahn, sondern Ausgewogenheit. War schon beim nächsten Punkt. Wenn ich sage Ausgewogenheit, dann spreche ich nicht von Work-Life-Balance. Das möchte ich einfach noch erwähnt haben. Weil ich glaube, diese Work-Life-Balance, wie man das da draußen in der Welt heute hört, das ist ein Zeitgeist. Es ist eine Irreführung. Warum? Weil es dir suggeriert, dass Arbeit nicht Leben ist. Also das entweder Work oder Life. Und du musst einen Ausgleich finden zwischen Arbeit und Leben. Das Leben ist Freizeit und Fun und Arbeit. Du musst sie irgendwie überstehen, weil du brauchst ja Geld. Und du musst sie überstehen, damit du wieder arbeiten kannst. In dem Hotel, wo wir gerade jetzt untergebracht waren, da ist ein Zitat aufgehängt. Und das heißt: Urlaub ist eine Oase in der Wüste des Alltags. Also wenn dein Alltag Wüste ist, dann läuft irgendetwas nicht rund in deinem Alltag. Warum ist Arbeit? Gott hat uns Menschen geschaffen und er hat gesagt zu Adam, herrsche über die Erde oder verwalte die Erde. Ist das Arbeit? Du hast vielleicht einen Haushalt zu verwalten oder ein Geschäft oder eine Firma. Das ist Arbeit. Aber eine ganze Erde zu verwalten und darüber zu herrschen, das ist Arbeit. Die Arbeit ist kein Fluch. Der Fluch kam erst mit dem Sündenfall durch die Dornen und Disteln. Toni und ich haben kürzlich eine Reportage geschaut. Wir schauen uns gern so Reportagen an in YouTube. Und da ging es darum, da wurde in der Schweiz eine Seilbahn gebaut, eine neue, vor 2-3 Jahren. Und dann haben sie gezeigt, wie diese Ingenieure und Monteure und so weiter daran arbeiten und haben natürlich einige Leute interviewt und jeder war so begeistert. Und er hätte die Gesichter sehen sollen, als dann die Seilbahn das erste Mal den Berg hochfuhr. Das war Arbeit. Aber die Menschen, du hast gesehen, diese Leidenschaft, die sie haben. Warum? Weil Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir kreieren wollen, dass wir bauen wollen, dass wir Neues entwickeln wollen, dass wir arbeiten und verwalten wollen. Gott will dich auch in diesen Platz bringen, wo du sagst, meine Arbeit ist meine Leidenschaft. Ich spreche nicht darüber, dass wir nicht ausgewogen leben sollen, dass wir keine Zeit haben sollen für Familie und so weiter. Aber ich sage, wenn wir sagen Work oder Life, eins von beiden, dann sind wir nicht in dem, was Gott für uns geplant hat. Ich habe auch dazu ein Zitat gelesen, das heißt, wer morgens mit dem Gedanken aufsteht, ich muss wieder arbeiten. Der verhält sich wie ein Vogel, der morgens auf dem Ast sitzt und sagt, Mist, heute muss ich schon wieder fliegen und singen. So Work-Life-Balance ist ein Zeitgeist. Gott möchte, dass du in Arbeit, in Freizeit, egal wo, in Erfüllung lebst. Gut, und jetzt noch das allerletzte, Ernährung. Habe ich zwar schon ein bisschen vorgegriffen mit der Ernährung. Mein Ernährungstipp für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper ist ganz einfach. Iss deine Mahlzeiten am Tisch ohne Handy. Wenn du Familie hast, mindestens eine Mahlzeit pro Tag mit der Familie. Also mach Mahlzeiten zu einem Gemeinschaftserlebnis. Ich glaube, das fördert deine Gesundheit mehr als viele gesunde Ideen. Ja, tu dir deine Mahlzeit schön anrichten, dass sie auch für dein Auge etwas Gutes, etwas Schönes ist. Also was haben wir heute besprochen? Gesundheit beginnt in deinem Geist. Unser Geist ist wiedergeboren, wenn wir Jesus annehmen, dann haben wir göttliches Leben in uns. Erlaube diesem göttlichen Leben deine Seele und deinen Leib zu durchdringen. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Amen. Und lebe als Jünger Jesu, als Nachfolger. Ich möchte dich einfach ermutigen, fang mit einem kleinen Schritt an. Irgendetwas in dieser Predigt hat dich jetzt vielleicht getriggert, wo du sagst, ja, stimmt. Sag nicht, jetzt muss ich alles umsetzen, aber nimm eins. Wenn es das eine ist, dass du dein Handy weglegst, währenddem du isst. Wenn es das eine ist, dass du mehr lachen sollst, dann schau dir einen lustigen Film an oder tu irgendetwas, das deinem Humor entspricht. Und lache. Oder fang an zu bekennen, wer du in Christus bist. Mach es in einem kleinen Schritt. Amen. Toni wird uns jetzt in das Weitere führen. Yes.
Halleluja. Lass uns mal kurz aufstehen. Wie eure Pastorin gesagt hat, euren Kreislauf ein bisschen aktivieren. Ich habe zwei Aufrufe. Der erste ist für alle, die Jesus noch nicht kennen, und der zweite wird dann für Heilung sein. Okay, lass uns mal alle Augen schließen, wenn du kannst. Schließ mal deine Augen. Halleluja. Wir haben gerade gelesen oder gehört, dass wir einen gesunden Geist haben. Es gibt sowas wie einen gesunden Geist, wenn wir wiedergeboren sind. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Größte, wie soll ich sagen, die größte Krankheit, die du haben kannst in deinem Geist, ist die Sünde. Und die Bibel lehrt ganz klar, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wenn Jesus nicht in unserem Herzen ist, dann ist unser Geist tot gegenüber Gott. Also das Wichtigste in deinem Leben ist, dass dein Geist lebendig wird oder dass das Leben Gottes in deinen Geist kommt, was wir heute schon so oft gehört haben. Dass das Leben von Jesus in deinen Geist kommt. Und wenn du heute Morgen hier bist und hast dieses Leben noch nie empfangen, du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen für Jesus, dann ist dein Geist tot gegenüber Gott. Das heißt nicht, du bist tot oder du bist minderwertig oder du bist nichts wert, überhaupt nicht. Aber dein Geist kann keine Verbindung zu Gott haben. Und wenn wir jetzt beten, dann durch dieses Gebet kriegst du Verbindung zu Gott. Das heißt, Jesus vergibt dir deine Sünden, wäscht deinen Geist rein, dein inneres Herz rein und dein Herz kommt zum Leben, dein Herz beginnt an zu schwingen und mit Gott Verbindung zu haben. Um das geht's. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Halleluja. Lass uns nochmal alle Augen schließen. Ist jemand hier? Und du sagst, ich habe das noch nie bewusst gemacht. Ich spüre in dieser Gemeinde, hier ist etwas, was irgendwie lebendig ist, was freudig ist. Ich kann es nicht greifen, aber ich weiß, hier ist etwas. Dieses Etwas ist, dass das Leben Gottes in dieser Gemeinde ist. Und dass das Leben Gottes in diesen Leuten ist, die Jesus angenommen haben. Und genau dafür ist Jesus gekommen, dass du das haben kannst. Wenn du hier bist und du möchtest dieses Leben in Empfang nehmen, halt mal kurz deine Hand hoch. Ich schaue, die anderen Augen sind geschlossen. Ist jemand hier? Hier ist jemand. Vielen Dank, du darfst die Hand runternehmen. Ist noch jemand da? Da ist auch jemand. Vielen Dank. Das ist noch eine Hand. Okay. Mit dieser Hand hast du gesagt, Jesus, ich will dieses Leben in Empfang nehmen. Und das machen wir jetzt mit unserem Wort. Mit unseren Worten. Wir beten das Übergabegebet. Oder wir beten ein Gebet, um Verbindung zum Vater im Himmel zu kriegen. Okay. Die ganze Gemeinde hilft dir mit. Wenn du die Hand gestreckt hast, dann bete dieses Gebet mit. Und so wirst du ein Kind Gottes. Also Gemeinde, lass uns denen helfen, lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, mich zu retten, mich zu verbinden mit dem himmlischen Vater. Vergib mir alle Schuld. Reinige mein Herz. Ich tue Buße und kehre heute um zu dir. Jesus, sei mein Herr. Du bist mein Licht und mein Heil, meine Kraft und meine Stärke. Ich danke dir, Jesus, für mein neues Leben. Amen. Amen. Gut, dann dürft ihr euch noch mal kurz setzen und hört mal gut zu für den zweiten Aufruf. Hast du was? Okay, danke. Wir dienen immer zusammen. Wenn du heute das erste Mal diese Hand gestreckt hast und dieses Gebet gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es ganz wichtig, dass die ersten Schritte sicher werden und gut werden. Und dafür gibt es hier ein Gebetsteam. Wo ist das Gebetsteam? Steht mal kurz auf, einfach, dass man euch sieht. Und ihr könnt dann am Schluss vom Gottesdienst mit diesen zwei zu einem Ort gehen oder bleibt ihr hier dann am Schluss, okay? Und dann kriegt ihr etwas Literatur vielleicht und die Menschen werden für euch beten und euch erklären, was die nächsten Schritte sein könnten. Also ganz wärmstens empfohlen, am Ende vom Gottesdienst mit diesen zwei in Verbindung aufnehmen, okay? Gut, dann zweiter Aufruf. Wir hatten gestern ein Heilungsseminar. Und diese Predigt ist zwar ein bisschen allgemeiner gehalten, was Cornelia gepredigt hat, um gesund zu bleiben. Wer von euch ist gesund? Halleluja! Preis dem Herrn, es ist ein großes Gut. Und das ist eine Predigt für dich, um gesund zu bleiben, um stark zu bleiben. Für die anderen, die vielleicht ein Leiden haben heute Morgen, können wir heute Morgen beten. Ich habe gestern unter anderem haben darüber gesprochen in Markus 16. Wo ist mein Markus? Okay, also in Markus 16 steht, und das wollen wir heute wiederholen, dass in Vers 17, Markus 16, 17 steht, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wer ist gläubig hier drin? Praise God. Okay. Die Pastoren sind es auch, wir sind es auch. Aber egal, die Gläubigen. Ja? Und die können gewisse Sachen tun, die eben nur Gläubige tun können, aber die alle Gläubigen tun können. Da steht nämlich hier, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und genau das wollen wir heute machen. Wir haben hier in dieser Gemeinde ein Team und wir werden beten und wir werden dir die Hände auflegen. Achtung, du musst zwei Sachen beachten. Die Bibel sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wir legen dir die Hände auf. Wenn du ein Amen hörst, dann fängst du an dem Punkt fängst du an zu glauben, ab jetzt ist Jesus am Wirken in mir. Ab jetzt ist der Heilige Geist am Wirken in mir. Es gibt keine Krankheit, die Gott nicht heilen kann. Es gibt keine Seele, die Gott nicht heilen kann. Gott kann jede Seele heilen, jede Krankheit heilen. Und Gott wird und hat schon alle Krankheiten geheilt. In der Bibel gibt es, ich glaube, etwa 10 Fälle, wo die Bibel schreibt, und Jesus heilte sie alle. Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Okay? Gut, also so machen wir es. Du kommst nach vorne, wir stellen uns eine Reihe auf und dann, wenn die Hände auf dich kommen und du hörst dann Amen, dann sagst du, okay, ab jetzt wirkt es. Und dann gehst du am Platz und sagst, ich habe Heilung empfangen. Das nennt man Glaube. Okay, wenn du deinen Glauben stärken willst, hör das Heilungsseminar von gestern an. Das ist die ganze Einleitung zu dem, was ich jetzt in 2 Minuten gesagt habe. Okay, das stärkt deinen Glauben. Gut, dann lass uns aufstehen, nochmal kurz. Wenn dann alle unten sind, dann kannst du dich wieder setzen. Aber alle, die jetzt Heilung empfangen wollen, komm nach vorne. Wir werden dich fragen, was es ist. Du sagst, ist meine Nase, ist mein Ohr, ist mein Hirn, ist mein Knie. Wir sind keine Ärzte. Wir verstehen sowieso nicht, was das alles dahinter ist. Aber weißt du, wer es versteht? Der, zu dem wir beten. Der Herr, dein Heiler. Er weiß jetzt schon, was schräg ist mit dir oder was nicht richtig ist in deinem Körper. Und er kann das sehr wohl verändern und sehr wohl heilen heute Morgen. Okay? Gut, also, ihr dürft runterkommen. Und das Worship-Team wird singen und wird uns unterstützen. Wenn du diese Menschen hier vorne unterstützen willst, dann singe mit oder bete mit. Das macht einen Riesenunterschied. Es gibt sowas wie eine gemeinsame Salbung. Das heißt, wenn wir zusammen glauben, ist mehr Power da, als wenn wir zusammen, Entschuldigung, als wenn wir alleine zu Hause beten. Okay, ihr dürft kommen.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Trümper.